HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Martin Maria Schwarz. Herzlich willkommen. Erinnerungen an den Holocaust beschreibt Herbert Rubinstein in seinem Hörbuch Meine vier Leben, wieder das Vergessen. Dann stellen wir Ihnen einen Krimi-Klassiker vor, einen Krimi von Agatha Christie. Und das Besondere ist, der wird gelesen von Bastian Pastewka. Und eine Gangstergeschichte beschäftigt uns in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch. Zunächst aber kommen wir zu einem Vierteiler von Elena Ferrante. Elena Ferrante, so nennt sich eine italienische Schriftstellerin, die sich dazu entschlossen hat, anonym zu bleiben. Ihr Debütroman Lästige Liebe erschien bereits 1992. Dann folgten weitere Romane und wir sprechen heute über ihre Tetralogie Neapolitanische Saga. Meine geniale Freundin, die Geschichte eines neuen Namens, die Geschichte der getrennten Wege und die Geschichte des verlorenen Kindes. Und für diesen vierten Band der Reihe stand Elena Ferrante auf der Shortlist für den Man Booker International Prize. Die Neapolitanische Saga mit den vier Teilen, die gibt es schon als Lesung mit der Schauspielerin Eva Mattes als Interpretin. Dorothee Meyer-Karwig, Sie haben diese Reihe besprochen, damals als sie nach und nach herauskam. Und ich erinnere mich daran, dass Sie damals sehr begeistert waren, sowohl vom Inhalt als auch von der Interpretation. Rufen Sie uns doch mal zunächst den Inhalt nochmal in Erinnerung.
Ja, das ist die Geschichte zweier Mädchen, später Frauen, die in den 50er Jahren in einem Armenviertel in Neapel aufwachsen, Lila und Elena. Und die Saga begleitet die beiden durch ihr abwechslungsreiches Leben. Geschrieben ist das Ganze aus dem Blickwinkel von Elena in deren 60ern. Anlass ist das Verschwinden der Freundin. Also die lässt alles hinter sich, Familie, Dinge, und ist einfach weg und niemand weiß, wo sie ist. Auch der Sohn weiß das nicht und er ruft daher Elena an, die mittlerweile im Norden Italiens lebt und eine bekannte Schriftstellerin geworden ist. Und das bewegt Elena dazu, sich an die Freundin Lila und ihr beider Leben zu erinnern.
Also so ein Wunsch zu verschwinden, also sich quasi aufzulösen, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das deutet auf große seelische Probleme hin. Was ist denn Lila in ihrem Leben geschehen, dass sie sich dazu entschlossen hat?
Na, so viel dramatisch ist, dass es wirklich für vier Romane ausreicht. Romane, die man sehr gebannt liest oder hört. Es sind hochspannende Gesellschaftsromane über die Entwicklung Italiens und insbesondere eben die Entwicklung eines Armenviertels in Neapel, dem Rione, seit den 1950er Jahren.
Sie haben ja damals die Lesung mit Eva Mattes sehr gelobt, als sie vor ein paar Jahren erschien. Jetzt hat der Bayerische Rundfunk daraus ein Hörspiel gemacht, das beim Hörverlag erschien.
Ja, die Lesung ist damals auch beim Hörverlag erschienen und Eva Mattes hat mir damals derartig gut gefallen mit ihrem warmen Ton und der ungeheuer einfühlsamen Interpretation, dass ich das Hörspiel zuerst gar nicht anhören wollte. Ich dachte, es kann der Lesung eh nicht das Wasser reichen. Naja, dann habe ich es halt doch angefangen und war sofort wieder sehr gebannt. Das Ganze ist eine Gemeinschaftsleistung von der Regisseurin Katja Langenbach, dem Regisseur Martin Heindl, der Dramaturgin Katharina Agathos und der Komponistin Ulrike Hage. Und zusammen, finde ich, haben die wirklich Großartiges geleistet.
Inwiefern?
Ja, weil sie dem Roman nichts Fremdes, nichts unbedingt Neues überstülpen wollten, sondern ich finde, sie haben es verstanden, ja, einerseits den Sound der Stadt Neapel einzufangen, wie auch das Gefühl des sich Erinnerns. Also sie wollten wirklich dem Inhalt dienen und ich finde, das ist ihnen in allen Facetten sehr gut gelungen.
Das macht neugierig, ja. Ein Hörspiel hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, ne? Jetzt fragt man sich, wie klingt das denn? Wie klingt zum Beispiel das Erinnern und wie klingt das Rione-Viertel in Neapel?
Also dieses Viertel ist erstmal laut und auch ziemlich gewalttätig. Die Menschen da mussten immer um das Nötigste kämpfen. Es gibt auch viel Hass aufeinander. Gleichzeitig wird der oder diejenige sofort suspekt, der oder die sich aus der Misere herausarbeiten will. Vor allen Dingen Mädchen und Frauen wird kein Recht auf einen Aufstieg zugebilligt. Und darunter leiden eben auch Elena und vor allem Lila. Die sind beide sehr gut in der Schule, aber Lila wird es trotz der guten Leistung nicht erlaubt, nach der Grundschule weiter zu lernen. Dazu hören wir einen Ausschnitt.
Wenn ich auf dem Hof wartete, dass sie herunterkam, hörte ich aus den Fenstern häufig ihr Geschrei.
Ich will genauso Latein lernen wie Lino und Giliola. Du hast es mir versprochen, Rino.
Kann man jetzt nicht
nichts mehr machen.
Du hast versprochen, mir zu helfen.
Lila!
Doch!
Lila!
Aua! Bist du wahnsinnig?
Du
Lila!
Du.
Ja,
Lila!
Du kannst nicht von mir sein.
Plötzlich verstummte das Geschrei. Und wenige Augenblicke später flog meine Freundin über meinen Kopf hinweg aus dem Fenster und landete hinter mir auf dem Asphalt.
Du blutest.
Mir ist nichts passiert.
Sie hatte sich einen Arm gebrochen.
Tja, raue Sitten. Lila ist trotzdem lange stark. Sie bildet sich dann individuell weiter und kommt damit auch ziemlich weit. Aber diese ständigen Kämpfe um das Recht auf Bildung, die rauben ihr schon die Kräfte. Und immer wieder bekommt sie dann eben dieses Gefühl, sich auflösen zu wollen. Das erste Mal bei einer Silvesternacht, als ein an sich harmloses Fest ausartet.
Die Knaller der Solaras wurden immer heftiger. Eine ihrer Raketen flog nicht in den Himmel, sondern krachte ohrenbetäubend mit einem roten Aufblitzen und erstickendem Rauch gegen die Brüstung unserer Terrasse.
Das haben die mit Absicht gemacht! Das haben die mit Absicht gemacht!
Immer mit der Ruhe! Ich habe hier noch eine Extrakiste! Enzo! Was?
Hier!
Los! Hier! Jetzt zeigen wir mal, was wir haben! Los! Siehst du hier?
Lila war stumm.
Sie erlebte das, was ich bereits erwähnte. Das, was sie später als Auflösung bezeichnete.
Es war, als zöge in einer Vollmondnacht über dem Meer die Masse eines pechschwarzen Unwetters am Himmel auf.
Haben wir viel über Lila erfahren. Wie geht es denn mit Elena weiter?
Ja, auch sie muss kämpfen, aber immerhin darf sie weiter zur Schule gehen. Sie darf später sogar auch studieren und löst sich damit langsam aus dem Rione, dem Viertel, in dem Lila gefangen bleibt. Und bei Elena schnappt die Falle erst zu, als sie Pietro aus gutem Hause heiratet, der dann Professor wird und Kinder bekommt.
Ich hatte das Bedürfnis, schön zu sein, interessante Leute zu treffen. Aber es war mir nicht gelungen, Freundschaften zu schließen. Und Pietro brachte nur sehr selten Gäste mit nach Hause.
Ich hörte auf, die Unità zu kaufen und begann Lotta Continua und Il Manifesto zu lesen. In Il Manifesto tauchte hin und wieder Ninos Name auf.
Wir waren im selben Milieu aufgewachsen, hatten uns beide aus ihm herausgearbeitet. Warum also glitt ich jetzt in die Mittelmäßigkeit ab?
Weil ich verheiratet war? Weil ich eine Frau war? Weil ich mich um Haushalt und Familie kümmern, Scheiße abwischen und Windeln wechseln musste?
Pietro, ihr Mann, Nino, ihre alte Liebe, die kommen weiter, die haben auch beruflich Anerkennung. Anerkennung, die Elena selbst lange versagt bleibt. Und Pietro, ihr Mann, denkt auch nicht daran, beispielsweise einen Teil der Hausarbeiten der Kinderbetreuung zu übernehmen.
Wie geht es der Freundin Lila?
Also auch sie heiratet, bekommt dann ein Kind, hatte sich dann erhofft, mit ihrem Mann zumindest finanziell besser gestellt zu sein. Doch der schlägt sie und betrügt sie, bis sie dann aus der Wohnung flieht. Eigentlich ist sie, wie gesagt, eine starke Frau, aber diese ständige Gewalt allgemein und gegen sie persönlich, die setzen ihr extrem zu, was dann auch die Freundschaft der beiden Frauen sehr strapaziert, weil sie dann einfach auch ungerecht wird. Mit den beiden durchleben wir jedenfalls die Jahrzehnte ab den 1950er Jahren bis in die 90er Jahre. Und wir erleben damit eben gleichzeitig auch so die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche in Italien.
Kommen wir noch mal zur Umsetzung. Also wir haben jetzt Elena als ältere Frau gehört. Ist sie hier in dem Hörbuch oder Hörspiel, muss man ja sagen, auch durchgehend die Erzählerin?
Ja, genau. Die wird hier gespielt von Christiane Rosbach und die klingt sehr abgeklärt und ruhig. Das stimmt also für mich. Und sie führt souverän so als subjektive Erzählerin durch den gesamten Stoff. Und darin eingebettet sind dann eben die Szenen, die ihr wichtig sind, die sie erinnert. Das heißt, Elena als Kind und als junge Frau werden jeweils von eigenen Schauspielerinnen interpretiert. Und die Ich-Erzählerin kommuniziert sozusagen mit den beiden anderen Ichs. Die, so formuliert es die Dramaturgin Katharina Agathos, die werfen sich gegenseitig so die Bälle zu. Und das finde ich ein schönes, stimmiges Bild. Auch Lila ist deswegen auch dreifach besetzt, je nach Alter. Dann ist der Roman noch geprägt von vielen Szenen an diversen Orten und die werden dann in diesem Hörspiel durch Motivlinien, also was Geräusche und Musiksound angeht, wiedererkennbar gemacht. Die Szenen sind aber nie aufdringlich, was das Gefühl des Sich-Erinnerns verstärkt. Also sie sind wie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und auch das finde ich sehr passend. Das finde ich insgesamt so in der Zurückhaltung sehr klug und gut gemacht. Also für mich entstand da ein großer Sog. Obwohl ich den Stoff kannte, bin ich gern dran geblieben.
Also großes Lob für die Hörspiele, die neapolitanische Saga von Elena Ferrante, Meine geniale Freundin, die Geschichte eines neuen Namens, die Geschichte der getrennten Wege und die Geschichte des verlorenen Kindes aus dem Italienischen von Karin Krieger. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Heindl und Katja Langenbach. Und die Sprecherinnen und Sprecher sind Rosalie Thomas, Enea Boschen, Christiane Rosbach und viele andere. Und es gibt Musik von Ulrike Hage. Es sind 4 MP3-CDs, gut 15 Stunden Laufzeit zum Preis von 26 Euro, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und erschienen in der Hörverlag. Nun zu einer Geschichte, wieder das Vergessen. Es geht um Erinnerungen an den Holocaust. Es sind die Erinnerungen von Herbert Rubinstein. Er entkam dem Holocaust mit viel Glück. Heute ist er 86 Jahre alt und lebt ganz bewusst in Deutschland, in dem Land, das ihn einst verfolgte, weil ihm die deutsche Kultur und Sprache so viel bedeutet. So erging es ja vielen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern. Sein Name ist vor allem in Nordrhein-Westfalen bekannt, wo er wichtiger Teil des jüdischen Lebens ist und auch gerade im jüdisch-christlichen Dialog. Martin Maria Schwarz hat den ausschließlich für das Hörbuch arrangierten Aufzeichnungen zugehört und stellt das Hörbuch vor.
Es ist mal wieder eine jener Geschichten, die kein Autor je erfinden kann. Die Geschichte des 1936 in Czernowitz in der Bukowina im damaligen Rumänien geborenen Herbert Rubinstein, Sohn eines jüdischen Anwalts. Eine Geschichte von fast unheimlichen Glücks und Zufällen, die dafür sorgten, dass er mit seiner Mutter dem Holocaust entkam und nach diversen Wirrungen über Amsterdam in Düsseldorf landete, wo er Unternehmer wurde und schließlich aktiver Teil der dortigen jüdischen Gemeinde. Aber der Reihe nach. Das erste von den 4 Leben, von denen Rubinstein autobiografisch erzählt, wird ihm durch gefälschte Papiere gerettet, die die Deportation von Großvater, Mutter und ihm verhindern.
Bevor wir in Czernowitz im Ghetto waren, hat meine Mutter es irgendwie geschafft, falsche polnische Papiere zu kaufen. Wir wurden auf den Transport geschickt. Wir waren schon in den Viehwaggons und dann wurde Kontrolle gemacht. Und dann wurde festgestellt, das sind 3 Menschen mit polnischen Pässen in den Waggons. Das sind keine Juden, die müssen raus. Also hat man uns aus dem Waggon, wo wir bereits waren, Großvater, Mutter und mich, aus dem Waggon erstmal rausgenommen und am Bahnsteig erstmal abgestellt.
Nicht nur an diesem lebensbedrohlichen Punkt scheint das Leben von Rubinstein wie unter einem glücklichen Leitstern zu stehen. Nach zahllosen Fluchten durch Rumänien landen die Rubinsteins am Ende des Krieges erneut in Czernowitz und stehen vor einer unsicheren Zukunft, zumal sie erfahren, dass Ehemann und Vater Max Rubinstein im Krieg erschossen wurde. Da erleben sie, wie russische Militärzüge mit Auschwitz-Überlebenden in Czernowitz ankommen.
Meine Mutter sah 2 sehr ausgemergelte jüdische Männer und der eine kam dort in russischer Uniform. Da sagte sie zu ihm etwas in russischer Sprache. Da sagte er, ich verstehe Sie nicht, ich spreche Deutsch. Da sagte sie zu ihm, was machen Sie denn in russischer Uniform? Da sagte er, was sollten die Militärs uns denn geben? Das Aha-Erlebnis war, als er zu uns in die Wohnung kam. Meine Mutter hatte ihn und einen 2. Überlebenden wohl eingeladen und da hing im Wohnzimmer das Diplom meines Vaters. Und da stand Dr. Max Rubinstein Advokat. Da sagte er, Zufälle gibt es doch im Leben. Ich heiße Max Rubin und stamme aus Düsseldorf. Da sagte meine Mutter, wo ist Düsseldorf? In Deutschland. Aha.
Dieser Max Rubin wird für die Mutter anstelle des Ehemanns und für den Sohn an die Stelle des Vaters treten und für das 2. und 3. Leben verantwortlich sein, das ihn erst nach Amsterdam und schließlich nach Düsseldorf führt, wo er sich beruflich niederlässt und sein viertes Leben beim Aufbau der dortigen jüdischen Gemeinde aktiv dabei ist. Doch kennen wir nicht schon viele solcher unglaublicher Kriegs- und Nachkriegsschicksale von jüdischen Überlebenden? Ja, natürlich. Und sie sind und bleiben notwendiger Teil des Gedächtnisses und der Schreckensgeschichte unseres Landes, dürfen nie versiegen, nie zu Ende erzählt sein. Zumal Herbert Rubinstein mit seinen heute 86 Jahren ein lebender Augenzeuge ist. Und viel zu erzählen hat, auch über das Aufwachsen in der multiethnischen Bukowina der Mitt-30er Jahre, über glückliche Kindheitsjahre inmitten einer säkular orientierten, intakten jüdischen Familie, über die wachsenden Anfeindungen bis hin zu den Pogromen und der Errichtung des Tschernowitzer Ghettos. Unterfüttert werden die Erinnerungen immer wieder mit aufschlussreichen Reflexionen über das, was man heute Bewusstseins- und Identitätsbildung nennt.
Eine Rolle hat gespielt die deutsche Kultur, das heißt die K&K-Kultur. Und daher waren wir sehr stolz, dass wir als jüdische Menschen Träger sein konnten in allen Bereichen der Kultur, Musik, Medizin, Malerei und Technik. Das war der sehr große Wunsch, durch Leistung die Gleichwertigkeit zu erlangen. Vielleicht waren das Minderwertigkeitskomplexe, die uns durch das größere Umfeld aufgedrückt worden sind. Was mir immer eingeprägt wurde, lerne, lerne, lerne. Wenn du irgendwann weg musst aus dieser nicht so freundlichen Welt, ist alles, was du mitnehmen kannst, das, was zwischen deinen beiden Ohren ist.
Die Erzählungen und Gedanken von Herbert Rubinstein sind allein schon von besonderem Wert. Aber was dieses Hörbuch so herausragend macht, ist das Arrangement dieser Berichte, sowohl textlich als auch musikalisch. Der Musiker Jan Rohlfink hat den Texten eigene Musikkompositionen beigefügt, von melancholischen Instrumentalstücken bis zu jiddischen Liedern. Durch sie wird die Stimmungslage der Erinnerungsminiaturen sinnvoll aufgegriffen und atmosphärisch verdichtet. Die Autorin Sabine Schiffner wiederum war für die Textedition zuständig und hat die Aufzeichnungen Rubinsteins kondensiert, sie zu kleinen Erzähleinheiten gerafft, die nicht länger als zwischen 2 und 4 Minuten dauern. Prosa-Kunststücke, weil sie griffig und präzise sind, inhaltlich nichts vermissen lassen und am Ende jeder Einheit einen Abschluss finden, der Gedankenräume für Hörerinnen und Hörerschaft und oft genug von verblüffenden Einsichten getragen wird. Auch und gerade, wenn Rubinstein über jüdisches Leben im heutigen Deutschland reflektiert, in dem der Antisemitismus wieder aggressiver geworden ist.
Die Frage taucht wieder auf, ob das Judentum in Deutschland wieder so diskriminiert wird und ob die Menschen, wenn sie hier bleiben wollen, sich assimilieren sollten, das heißt, das Judentum aufgeben. Wenn mein Sohn mich fragt, sage ich, man kann nie, nie sagen. Im Nationalsozialismus war es ein Auslöschen, ein fabrikmäßig organisierter Massenmord an den Juden. Aber das lohnt sich heute nicht. Wir sind zu wenige.
Und der Sprecher darf auch nicht vergessen sein. Axel Gottschick, auch er eine Klasse für sich. Gottschick versteht es, der menschenfreundlichen Grundhaltung Rubinsteins einen warmen, zugewandten und manchmal auch verschmitzten Ausdruck zu geben und damit klar vor Ohren zu führen, dass hier ein jüdischer Bürger erzählt, dem weder Lamento noch Ressentiment eigen sind, sondern eine immer ausgestreckte Hand. Einfach ein in jeder Hinsicht brillantes Hörbuch.
Martin Maria Schwarz über Meine vier Leben, wieder das Vergessen von Herbert Rubinstein. Das Hörbuch wird gelesen von Axel Gottschick, Musik von Jan Rohlfink. Es ist eine CD, 1 Stunde 10 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 20 Euro und erschienen ist das Hörbuch im Griot Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit und wir kommen zu einem persönlichen Tipp von Dieter Anschlag von der Jury der HR2 Hörbuchbestenliste. Es ist ein persönlicher Tipp für November und es geht um einen Krimi von Agatha Christie. Hercule Poirots Weihnachten, gelesen von Bastian Pastewka. Agatha Christie gilt ja als The Queen of Crime, schon allein wegen ihres großen Erfolgs. Die geschätzte Gesamtauflage ihres Werkes beläuft sich auf über 2 Milliarden. Gelebt hat sie von 1890 bis 1976 und sie hat etwa 80 Kriminalromane und 30 Bände mit Kurzgeschichten publiziert. Sie hat auch Theaterstücke auf die Bühne gebracht, am bekanntesten ist sicherlich die Mausefalle, die heute ja auch noch gespielt wird. Jetzt haben wir eine Lesung von Bastian Pastewka vor uns. Dorothy Meyer-Karwick, das ist schon was Besonderes, denn Bastian Pastewka ist ja eher als Comedian unterwegs.
Ja, genau. Aber er macht auch bei vielen Hörspielen mit, das muss man schon sagen. Also ich nenne nur mal die Reihe Tod unter Gurken von und mit Kai Magnus Sting. Sehr lustig, und er ist auch ein großer Liebhaber und Kenner alter Krimis und er weiß sich hier eben auch als wunderbarer Krimi-Interpret. Und das fand eben auch der Juror der H2-Hörbuch-Bestenliste Dieter Anschlag, und er ist so begeistert, dass ich ihn kurz zitieren muss. Er schreibt nämlich über Bastian Pastewka, jetzt beginnt das Zitat: Der bekennende Radiokrimi-Liebhaber ist eine Augsburger Puppenkiste auf zwei Beinen, ein Edgar Wallace-Film, der niemals endet. Die Warmherzigkeit, mit der Pastewka Buchstaben in Leben verwandelt, zeugt von immenser Hingabe zum Stoff und zur Geschichte. Soweit also der Ausschnitt aus der Lobeshymne von Juror Dieter Anschlag. Bis Weihnachten ist noch ein bisschen Zeit, aber ich habe den Krimi jetzt schon gehört und kann Dieter Anschlag nur zustimmen.
Hercule Poirots Weihnachten. Also, man kann davon ausgehen, dass diese Weihnacht alles andere als friedlich verläuft. Man kennt den Titel, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht.
Ja, das Ganze wird sehr unfriedlich, aber doch zur Freude von Poirot, der seine kleinen grauen Zellen wieder zum Glühen bringen kann. Zur Geschichte: Der Krimi spielt in England auf dem Anwesen Gorson Hall. Dort lebt der alte Simeon Lee mit Sohn Alfred und Schwiegertochter Lydia und dem alten Butler Tressillon und anderen Bediensteten. Und dieser Simeon Lee ist reich, aber so ein richtiger Mistkerl. Und er hat nun beschlossen, zu Weihnachten alle seine Söhne mit Anhang zum Fest einzuladen. Also Alfred mit seiner Frau sind das der Sohn George, ein Politiker, mit Frau Magdalena, David mit Frau Hilda, Harry ein Lebemann, außerdem kommt noch Pilar, eine Halbspanierin, die Tochter der verstorbenen Tochter Jennifer. Dann klopft noch ein Mann an die Tür, der sich als Stephen Farr vorstellt und sagt, er sei der Sohn des früheren Kompagnons des alten Lees. Der darf auch gleich mitfeiern. Man kann dem alten Lee nämlich alles vorwerfen, nur nicht knauserig zu sein.
Also ein großes Familienfest zu Weihnachten. Das ist ja immer wieder gerne aufgegriffen als Thema, aber man kann sich vorstellen, dass es nicht so gut geht.
Genau, das geht schon bei normalen Familien nicht gut. Und diese versteht sich hier wirklich nicht. Alfred musste beispielsweise die Firma gegen seinen Willen übernehmen, die Firma des Vaters, und Harry ist auf und davon, hat den Alten aber immer wieder um Geld angehauen. Der zart beseitete David wirft dem Vater vor, die Mutter in den Tod getrieben zu haben. Also da kommt schon einiges zusammen.
Also eine brisante Mischung.
Ja.
Was passiert dann?
Ja, der Vater ist wirklich ein Miesling. Der ruft nämlich dann alle zu Weihnachten in seinem Zimmer zusammen und achtet darauf, dass sie mitbekommen, wie er mit dem Anwalt telefoniert, um sein Testament zu ändern. Aber er sagt jetzt nicht, wie er es verändern will. Aber das verunsichert natürlich die Familienmitglieder. Und danach beschimpft er alle Anwesenden aufs Übelste und schmeißt sie dann aus dem Zimmer. Die verziehen sich in andere Teile des Anwesens. Und wenig später hören sie aus Simeon Lees Zimmer gewaltiges Getöse und einen unheimlichen Schrei, und dann rennen alle zu seinem Zimmer hin.
Mr. Farr und Mrs. David waren bereits dort. Sie lehnte mit dem Rücken an der Wand, während er am Türknauf drehte. »Die Tür ist abgeschlossen«, sagte er ununterbrochen. »Die Tür ist abgeschlossen!« Harry Lee schob ihn zur Seite und packte den Knauf. Auch er drehte und rüttelte daran. »Vater!« rief er. »Vater, lass uns rein!« Er hob die Hand und es wurde still. Alle spitzten die Ohren. Doch es kam keine Antwort. Kein Laut drang aus dem Zimmer. Unten läutete die Türglocke, aber niemand achtete darauf. »Wir müssen die Tür aufbrechen«, sagte Stephen Farr. »Das ist die einzige Möglichkeit.« »Das dürfte schwierig werden«, erwiderte Harry. »Diese Türen sind sehr solide. Na los, Alfred!« Sie legten sich ins Zeug, warfen sich gegen die Tür. Schließlich holten sie eine Eichenbank, die sie als Rambock benutzten. Endlich gab die Tür nach, sie brach aus den Angeln und krachte zu Boden. Einen Augenblick lang drängten sich alle zusammen und blickten in das Zimmer. Was sie sahen, würde keiner von ihnen je wieder vergessen. Es hatte ganz eindeutig ein heftiger Kampf stattgefunden. Schwere Möbelstücke waren umgestoßen, Porzellanvasen zersplittert. Vor dem lodernden Feuer mitten auf dem Kaminvorleger lag Simeon Lee in einer riesigen Blutlache.
Ja, ein Klassiker, ein Mord in einem von innen verschlossenen Zimmer. Wie kommt jetzt Hercule Poirot ins Spiel?
Der hatte gerade Colonel Johnson, den Chief Constable, vor Ort besucht und der nimmt Poirot dann mit zum Tatort und da ist dann auch schon Superintendent Sackdent. Gemeinsam inspizieren sie dann den Tatort und allen fällt vor allen Dingen das viele Blut im Raum auf. Und dazu sagt dann Hercule Poirot:
Irgendetwas spürt man hier. Eine Brutalität. Er hielt kurz inne, dann fuhr er fort. Ja, das ist es. Brutalität. Und Blut. Die Betonung des Blutes. Es gibt, wie soll ich es ausdrücken, es gibt hier zu viel Blut. Blut auf den Sesseln, auf den Tischen, auf dem Teppich. Ein Blutritual? Opferblut? Ist es das? Vielleicht. So ein gebrechlicher alter Mann, so mager, so schrumpelig, so verwelkt und trotzdem bei seinem Tod so viel Blut. Seine Stimme verlor sich. Superintendent Sackdent, der ihn mit großen Augen anstarrte, sagte ehrfürchtig: Komisch. Genau das hat sie auch gesagt. Die Lady. Welche Lady? Was hat sie gesagt? Fragte Poirot scharf. Mrs. Lee, Mrs. Alfred, stand dort drüben neben der Tür und flüsterte es fast. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Was hat sie gesagt? Irgendwas von wegen, wer hätte gedacht, dass der alte Herr noch so viel Blut in sich hatte? Leise sagte Poirot: Jedoch wer hätte gedacht, dass der alte Mann so viel Blut in sich hatte? Die Worte der Lady Macbeth. Das hat sie also gesagt. Ah, das ist interessant.
Das ist interessant und führt letztendlich zum Mörder oder der Mörderin. Ein wunderbarer Whodunit-Krimi ist es jedenfalls, bei dem Poirot kaum das Haus verlassen muss, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen.
Also mitraten, das macht natürlich Spaß. Das Zuhören auch, wie wir jetzt hier gerade in den beiden Ausschnitten gehört haben. Also Bastian Pastewka, man vergisst ganz, dass er der Comedian ist, den man so kennt.
Genau, und man vergisst eigentlich auch, dass es nur eine Person ist.
Ja.
Also ich kann da Dieter Anschlag nur zustimmen. Es ist absolut großartig, wie Pastewka so mühelos in die diversen Rollen schlüpft. Das ist ein Ein-Mann-Theater erster Güte. Das ist eine ganz große Empfehlung als Einstimmung fürs Weihnachtsfest, bei dem man sich doch noch mal überlegen sollte, ob man wirklich die ganze Familie einlädt.
Jetzt, vor allem, wenn sie so bizarr ist, wie in diesem Fall.
Sind sie doch alle.
Der persönliche Tipp der HR2 Hörbuchbestenliste November von Dieter Anschlag. Hercule Poirots Weihnachten von Agatha Christie, gelesen von Bastian Pastewka. Eine MP3-CD, 7 Stunden, 13 Minuten Laufzeit zum Preis von 12 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei der Hörverlag. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit, mit einem Tipp für Kinder und Jugendliche. Und da geht es heute um ein Hörbuch von Kirsten Boye. Gangster müssen clever sein. Kirsten Boye ist eine der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Sie wurde 1950 in Hamburg geboren, hat zunächst als Lehrerin gearbeitet, musste dann aber ihren Beruf aufgeben, weil sie ein Kind adoptiert hatte und das Jugendamt dies von ihr damals gefordert hatte. Und so begann sie zu schreiben. Inzwischen sind von Kirsten Boye rund 100 Bücher erschienen und in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Gangster müssen clever sein, so der Titel dieses Kinderromans, der jetzt als Lesung vorliegt, über das wir sprechen möchten. Und das klingt ja, Dorothee Meyer-Karweg, nach einem Kinderkrimi. Sind wir da auf der richtigen Spur?
Ja, so ist es. Also beim Milliardär Ransmeier wurde eingebrochen, Silber und Gemälde wurden gestohlen und mehrere Kinder klären dann auf, wer es war. Die Geschichte ist spannend, aber ich bin auch begeistert, wie ungezwungen Kirsten Boye hier verschiedene soziale und kulturelle Milieus beschreibt.
Inwiefern? Wie macht sie das?
Ja, also dieser Milliardär Ransmeier, der hat eine Tochter Fee und die lebt eben in einer Villa mit Chauffeur und parkähnlichem Garten. Sie geht aber in eine normale Schule und ist dort mit Jamie Lee befreundet. Und die kommt aus wirklich armen Verhältnissen. Den Vater gibt es nicht, die Mutter ist mehr oder weniger trockene Alkoholikerin. Der ältere Bruder Chuck ist schon ein bisschen mit der Polizei in Kontakt gekommen. Und dann gibt es noch Vincent, der lebt mit seiner Mutter auch in so einer Hochhaussiedlung. Er ist vor relativ kurzer Zeit mit der Mutter aus Kasachstan gekommen. Der Vater ist dort geblieben. Sie gehören eher zu den Aufsteigern. Also die Mutter ist schon Filialleiterin im Supermarkt und Vincent ist ziemlich bildungsbeflissen und liest. Und der ist wiederum mit Mesut befreundet und dessen älterer Bruder ist Polizist. Also diese drei armen Kinder leben zusammen in einer Hochhaussiedlung. Und diese Hauptfiguren kennt man übrigens schon aus anderen Romanen von Kirsten Boye, Jamie Lee und Fee aus Entführung mit Jagdleopard und Valentin und Mesut aus Der Junge, der Gedanken lesen konnte.
Wie beschreibt Kirsten Boye denn diese unterschiedlichen Milieus? Wie ist dieser Roman aufgebaut?
Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Der Kinderroman wird immer abwechselnd aus der Sicht von Jamie Lee und von Vincent geschrieben. Also Vincent, klar, der liest und schreibt eh gern. Und Jamie Lee schreibt dagegen nur deswegen, weil die Lehrerin dies als Aufgabe genannt hat für alle Schüler und Schülerinnen. Also jedes Kind soll über das eigene Leben schreiben. Das ist eine gute Idee, zumal Kirsten Boye für die Kinder auch sehr individuelle Ausdrucksweisen verwendet. Also ich finde ja eigentlich, Jugendsprache sollte man den Jugendlichen überlassen. Aber Kirsten Boye bekommt das, finde ich, wunderbar hin. Das klingt alles sehr natürlich und unangestrengt. Und dazu kommen hier die beiden Interpreten, Katinka Kulscher und Tom Freddo Schröder. Katinka Kulscher ist eigentlich schon über 20, aber sie klingt hier wunderbar nach so einem beginnenden Teenager, so ein bisschen maulig, rotzig, cool und dann wieder auch mal ganz lieb. Und Tom Freddo Schröder als Vincent, der ist tatsächlich noch jünger, 2006 geboren, also ein echter Teenager. Und der klingt so ein bisschen wissbegierig, ein bisschen altklug, also das passt auch hervorragend zur Rolle.
Dann hören wir doch mal rein, was haben Sie denn ausgewählt?
Also da habe ich eine längere Stelle ausgesucht, die Stelle, als die Jungs, also Vincent und Mesut, zum ersten Mal auf Jamie Lee und Fee treffen. Und zwar im Supermarkt an der Kasse, da erkennt Mesut Fee Ranzmeier und Vincent erkennt Jamie Lee.
Ihre Familie kennt eigentlich jeder, weil die Mutter immer besoffen zum Discounter getorkelt ist, um sich Schnaps zu kaufen. Ich habe sie aber schon länger nicht mehr gesehen. Ich war plötzlich so unglaublich froh, dass meine Mutter hinter der Tür zwischen Windeln und Klopapier saß und Chefin war und höchstens mal mit einem Schluck Sekt angestoßen hat, wenn es etwas zu feiern gab. Das gab es aber zum Glück nicht so oft. Diese Jamie Lee konnte einem wirklich leid tun. Sie konnte schließlich nichts für die Sauferei ihrer Mutter. Dann habe ich gesehen, dass Mesut sie gar nicht gemeint hat. Dabei kennt er sie ja logisch auch. Mesut hat auf die andere gezeigt. Die war ein bisschen moppelig und hatte lange, blonde Haare fast bis zu den Knien. Ranzmeier, hat er geflüstert. Valentin, Ranzmeier. Leider hat er das ein bisschen zu laut geflüstert. Die beiden Mädchen hatten an der Kasse gerade bezahlt. Nur ein einziges Foto, das ging ja fix. Und jetzt drehte die Moppelige sich blitzschnell zu uns um. Mesut hat sich an meinem Einkaufswagen vorbei und auch durch die Kasse zu ihr hingezwängt. Dann hat er dem Mädchen seine Hand hingestreckt. Hi, ich bin Mesut, hat er gesagt.
Jamie Lee. Die beiden Jungs, die sich uns in den Weg gestellt haben, also nur der eine hat sich in den Weg gestellt, der andere hat gerade ziemlich viele Sachen in drei mitgebrachte Einkaufstaschen gepackt, kannte ich aus unserer Straße. Sie wohnt zwei Eingänge von uns weg, jedenfalls habe ich sie da schon öfter rein- und rausgehen sehen. Früher waren sie, glaube ich, auch an meiner Schule. Aber jetzt, seit der fünften, sind wir nicht mehr an derselben. Hi, ich bin Mesut, hat der eine gesagt. Mir ist eingefallen, dass Ebro mal erzählt hat, der wäre ihr Cousin. Aber Ebro hat viele Cousinen und Cousins, da habe ich das vielleicht auch verwechselt. Und? Hat Fee gesagt. Ich fand das die richtige Antwort. Wenn der Typ geglaubt hatte, dass Fee ihm jetzt sagen würde, wie sie hieß, dann hatte er sich geschnitten. Fee sah mehr so aus, als ob sie ihm gleich eine reingeben würde. Wie und? Hat der Junge gefragt und ein bisschen verwirrt ausgesehen. Warum erzählst du mir das? Hat Fee gefragt. Wie du heißt. Bringt mich das irgendwie weiter?
Bringt mich das irgendwie weiter? Ich finde das lustig. Also wir hören jedenfalls, das erste Zusammentreffen ist nicht so ganz harmonisch. Mesut hat Fee angesprochen, weil er von dem Einbruch bei Ranzmeiers gehört und Fee eben erkannt hat. Und nun bieten die beiden Jungs Fee an, den Einbrecher zu suchen. Fee ist erstmal nicht so begeistert, aber dann raufen sich die Kinder dann doch zusammen und machen sich gemeinsam an die Aufklärung.
Und ich gehe mal davon aus, dass sie den oder die Einbrecher dann auch fangen.
Ja, das tun sie. Und sie sind da viel in der Stadt unterwegs, bei einer Vernissage, in einem kleinen Friseurladen. Also sie pendeln auch hier zwischen armen und reicheren Gegenden. Ganz am Schluss wird es dann für die Kinder durchaus gefährlich. Da kommen die Einbrecher nämlich ihnen auf die Spur. Sie wollen den Kindern an den Kragen. Das wird dann nochmal ganz schön spannend.
Dieses Hörbuch kam ja auf den zweiten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom November. Aber Sie scheinen auch begeistert zu sein.
Ja, die Krimi-Geschichte, die ist schon mal gut und spannend. Aber wie gesagt, fasziniert haben mich vor allen Dingen die Interpreten. Und die Milieuschilderungen, da steckt so viel drin an Beobachtungen, an Wünschen, Hoffnungen, Befürchtungen. Das finde ich richtig gut beobachtet von Kirsten Beuer, die zu Recht schon viele Auszeichnungen bekommen hat.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Gangster müssen clever sein von Kirsten Beuer, gelesen von Katinka Kultscher und Tom Freddo Schröder. Es ist eine MP3-CD, 8 Stunden Hörzeit zum Preis von 15 €. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 10 Jahren, erschienen im Jumbo Verlag. Das Hörbuch kam, wie gesagt, auf den zweiten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste November in der Sparte Kinder- und Jugendhörbuch. Das war's für heute in der Hörbuchzeit. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.